Guten Morgen, schön mal wieder bei euch zu sein. Gestern früh, kurz nach 8, bekam ich einen Anruf vom Rudi. Da sagte du, den Text, den du vorgeschlagen hast, der wurde erst am letzten Sonntag gepredigt, habe ich gerade erfahren. Kannst du dir was Neues überlegen? Das sind so die netten Infos am Samstagmorgen, wenn man denkt, jetzt habe ich mal einen Tag frei. Ich freue mich trotzdem, bei euch zu sein, und ich denke, Gott kann aus dem stümperhaften Reden, was wir manchmal von uns geben, etwas tun, zu seines Namens Ehre. Ich möchte den Text lesen, der eigentlich mitten aus der Passionszeit ist, Johannes 12, 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es gute Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Herr, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass uns groß wird, was dir groß wird, und klein, was dir klein ist, damit unser Leben etwas sei zum Lob deiner Gnade. Amen. Jesus war in Jerusalem eingezogen, auf einem jungen Esel, nicht auf dem prachtvollen Pferd der Eroberer der damaligen Welt. Alexander der Große ist mit seinem Hephalos von Europa bis nach Indien geritten. Die römischen Kaiser sind auf stolzen Pferden geritten. Und wenn man vor der Hofburg in Wien die Heerscharen, die Heerführer Österreichs anschaut, sitzen alle auf dem stolzen Ross. Und die Beduinen auf geschmückten Kamelen. Ein König auf dem Esel, das passt überhaupt nicht. Vor einem jungen Esel, aber so hat es der Prophet vorausgesagt, Zacharia 9. Siehe, dein König kommt zu dir arm und reitet auf einem Esel. Die Menschen jubelten ihm zu, sie rissen Palmzweige von den Bäumen, sie streuten die Palmen auf die Straße, sie breiten ihre Mäntel aus. Eine Woge der Begeisterung erfasste das Volk. War es echt? Ich weiß es nicht. Es ist ja oft so, dass Menschen total begeistert sind, zu Tausenden und Abertausenden auf die Straße gehen, für eine Sache, wo sie oft selbst nicht verstehen, warum. Jesus hätte das jetzt sicher ausnutzen können. Das Volk war in Bewegung, das Volk war emotional aufgerührt, und jetzt hätte er sie dazu bringen können, die Waffen in die Hand zu nehmen, die Römer aus dem Land zu jagen, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für sein Volk Israel zu schaffen. Die Führer warteten, manche darauf, das Volk wartete darauf. Nichts von alledem tat Jesus. Nun, die Woge der Begeisterung hat offensichtlich auch die Ausländer erfasst, die gerade in Jerusalem waren. Wir wissen nicht genau, waren es griechisch sprechende Juden, waren es Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, oder waren es sogar Touristen. Die Griechen waren die ersten Touristen der Weltgeschichte. Man hat eine Stele in Ägypten gefunden, wo ein griechischer Tourist vor 2.500 Jahren Graffiti hinterlassen hat. Also davon wissen wir, dass die Griechen als Touristen unterwegs waren und sich schon verewigt hatten. Es waren die ersten Bildungstouristen des Altertums. Menschen oft, die die Wahrheit suchen, die nachforschten, die philosophischen Systeme der Welt kennenlernen wollten, die Religionen studieren. Und vielleicht waren es solche, die nach Jerusalem gekommen sind, um diesen Gott Israels, diesen herrlichen Tempel zu sehen, den Gott Israels zu finden und anzubeten. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, sie wenden sich an Philippus. Sie haben das Ganze mitbekommen, den Volksauflauf. Philippus offensichtlich der, der am besten Griechisch sprach unter den Jüngern. Und der bringt sie zu Andreas. Und wenn wir etwas von Andreas in der Bibel wissen, dann das, dass er immer Menschen zu Jesus gebracht hat. Dass er gewusst hat, ich kann Leute mit ihren Anliegen immer zu Jesus bringen. Er hat immer ein offenes Ohr. Und wie reagiert jetzt Jesus auf diese offensichtlich suchenden Menschen? Wir wären doch begeistert, wenn jetzt hier 50 Leute reinkämen und sagen, wir wollen euren Gott kennenlernen, wir wollen euren Glauben verstehen. Ich glaube, der Bruno, der würde Luftsprünge lassen, oder? Vielleicht passiert es ja in nächster Zeit, dass die Scharen hier reinströmen und sagen, wir wollen euren Gott kennenlernen. Also in Japan, meine Mitmissionare wären begeistert gewesen, wenn sie das erlebt hätten. Da sind es auch immer nur Einzelne. Und es ist oft ein mühsames Ringen um Einzelne. Nichts dergleichen bei Jesus. Die Antwort Jesus scheint überhaupt nichts zu tun zu haben mit dem Anliegen, das die Menschen zu ihm getrieben hat. Warum? Für Jesus wird die Anfrage der Griechen, der Ausländer, zur Erinnerung an das, was entscheidend wichtig ist. Die Voraussetzung zur Weltmission. Ja, an das Geheimnis, den Grund seines Kommens, das Kreuz. Was erst geschehen muss, damit Weltmission sein kann. Denn erst das Kreuz hat die Tür in die Völkerwelt geöffnet und die Botschaft, die für Israel bestimmt war, für alle Völker aufgetan. Deswegen spricht Jesus jetzt von dem Geheimnis neuen Lebens. Und ich möchte es versuchen, in drei Gedanken weiterzugeben. Erstens, durch Tod zum Leben. Zweitens, durch Verlust zum Gewinn. Und das dritte, durch Dienst zur Ehre. Die Zeit der Verherrlichung ist gekommen, sagt Jesus. Jawohl, endlich. Darauf haben wir schon lange gewartet, denken die Jünger. Und manche sprechen es auch aus. Steht ja schon beim Propheten Daniel, dass dem kommenden Menschensohn das Gericht über die Welt gegeben ist. Daniel 7, Vers 13. Dass er von Gott geehrt wird, dass er das Recht hat, die Völker zu richten. Und jetzt wird es offensichtlich sichtbar, wer Jesus wirklich ist. Jetzt wird er sein wahres Gesicht, seine Herrlichkeit den Menschen zeigen. Jetzt wird er den Thron besteigen. Jetzt wird er die Macht übernehmen. Und dann kommt plötzlich der ungeheure Widerspruch. Für viele Menschen bis heute sieht Jesu Verherrlichung anders aus. Aber Jesus versucht mit einem Bild aus der Natur zu erklären, was ein Weg ans Kreuz bedeutet. Und was Verherrlichung ist für ihn und wie er sie versteht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, trägt es Frucht. Wir haben als Kinder noch auf den Getreidespeichern der Bauern gespielt. Es war faszinierend, wenn dann im Sommer nach der Ernte das Getreide hochgezogen wurde in Säcken und dann ausgebreitet zum Trocknen. Da hat man das nicht in das Lagerhaus, in die Silo gebracht, sondern jeder hat sein eigenes Getreide zu Hause gehabt. Hat es getrocknet und dann wurde sortiert, das Beste für die Aussaat im nächsten Jahr, das Schlechteste fürs Vieh und der Rest, der kam dann in die Mühle und wurde zu Mehl gemahlen für den Menschen. Heute können Kinder das ja alles nicht mehr beobachten. Heute geht alles mit großen Maschinen und Brot kommt vom Supermarkt die Milch kommt aus dem Packer und die Kuh ist lila. Ja? Ich kann mich erinnern, ich habe als Kind Kastanien gesammelt und da ist mir mal aufgefallen, da hatte eine gekeimt. Dachte ich, was ist denn das? Habe ich die in die Erde gesteckt und habe ich gesehen, wie der Keim, in welche Richtung wächst die Pflanze zuerst. Wo sind die Biologen unter uns? Nach oben oder nach unten? Da hinten kommt immer nach unten. Immer nach unten. Genau. Bildet die Wurzel aus, damit es Nährstoff aus dem Boden holen kann. Und wenn dann das Samenkorn verbraucht ist, dann ist die Wurzel stark genug, dass Nahrung aus dem Boden zieht und dann kommt der Trieb nach oben. Ich habe also dann gebuddelt und nachgegraben, das habe ich bis heute nicht vergessen. Und es ist ein wunderschöner Kastanienbaum geworden, bis mein Vater gesagt hat, im Garten braucht man so Zeug nicht. Und das war es dann. Die Pflanze nimmt ihre Kraft aus dem Samenkorn, bis sie kräftig ist, um sich aus dem Boden zu ernähren. Aber das Samenkorn an sich, das verbraucht sich, indem es der Pflanze Leben schenkt. Und es gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt es schon. Es gibt es als neues Leben einer Pflanze. Das ist das Geheimnis neuen Lebens in der Natur, das sich Jahr für Jahr wiederholt, das uns Menschen ja eigentlich als Leben ermöglicht. Und nun sagt Jesus, darin besteht meine Verherrlichung, dass ich verbraucht werde wie so ein Samenkorn. Auch ich werde mein Leben aushauchen, ich muss zerbrochen werden, ganz und total, der Tod wird über mich triumphieren. Jesus wusste das von Anfang an, in allen vier Evangelien kündigt er mehrfach an, dass sein Weg ins Leiden und ans Kreuz gehen wird, nicht verstanden von den Jüngern, bis erst nach der Auferstehung. Er wusste, dass sein Weg ein Weg der Verkennung, der Missverständnisse, der Verleumdung und der Ablehnung sein würde. Und er wusste auch, wo sein Leben enden würde, nämlich am Galgen. Das war das Kreuz. Auch wenn das heute so ein wunderschönes Symbol ist und viele das um den Hals tragen, es war der Galgen des Altertums, an dem er Menschen hingerichtet hat. Und Jesus wusste, dass das sein Ziel sein wird. Unvorstellbar. Nicht, dass er das Kreuz herbeisehnte, nicht, dass Jesus Spaß an den Qualen gehabt hätte. Im Gegenteil. Er hat sich auch nicht den Tod herbeigewünscht, aber er wusste, dieser Weg ist nötig, damit neues Leben, damit Heil für die Menschen entstehen kann. Das Kreuz war für ihn Herrlichkeit, weil er bereits den Sinn dahinter sah, weil er die Frucht schon erblickte. Er wusste, dass sein Tod bewirken würde, dass die Tür aufgeht in die Völkerwelt. Und dass Menschen aus allen Völkern, Sprachen, Kulturen und allen Zeitaltern durch das, was er am Kreuz bewirkt hat, heil werden können, Vergebung ihrer Schuld, Erneuerung ihres Lebens finden können. Wer sollte sonst gerade stehen für all das Böse, all das Unrecht, das auf dieser Erde geschieht? All das, was Menschen einander antun, Menschen können das nicht dafür gerade stehen. Wer könnte sonst die Strafe tragen für all das, was auf dieser Erde geschieht? Wer ist in der Lage, die großen und die kleinen Verbrechen zu sühnen? Ganz zu schweigen von den kleinen Betrügereien und unentdeckten Dingen. Jesus sah hinter das Kreuz und er wusste, dass er diese Last der Menschheit tragen würde und dadurch durch seinen Tod eine Lebensmöglichkeit für viele Menschen bewirken wird. Sein Tod würde die Mauer der Sünde, die Mauer, die die Sünde aufgebaut hat zwischen Gott und Mensch, durchbrechen. Und nur durch seinen Tod konnte diese Trennungsmauer zwischen Gott und Menschen durchbrochen oder aufgehoben werden. Sein Tod würde die Tür zum Vaterhaus wieder neu aufschließen. Das sah Jesus. Sein Siegesschrei auf Golgatha würde der Grundstock für ein neues Volk, eine weltweite Familie, die Familie Gottes sein. Nicht mehr nur die Juden würden Gottes Volk sein, sondern Menschen aus allen Völkern, Sprachen, Kulturen, Nationalitäten. Das sah Jesus beim Anblick dieser suchenden Griechen. Ich habe für mich in meine Bibel reingeschrieben, die Anfrage aus der Völkerwelt erinnert Jesus an das Leid für die Völkerwelt. Und im Grunde genommen ist das schon ein Missionstext. Das Kreuz ist die Voraussetzung für die Weltmission. So heißt es im Propheten Jesaja hunderte von Jahren vorher geschrieben, Jesaja 53, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Jesaja 53, 10 und Vers 11 heißt es, durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Dieses großartige Ziel sah Jesus bereits vor sich. Hinter dem furchtbaren Dunkel des Zerbruchs seines Lebens leuchtet Gottes herrliches Licht auf. Deswegen sprach er von Herrlichkeit. Er liebte sein Leben nicht so, dass er sich mit letzter Hoffnung daran festgeklammert hätte, sondern war bereit, sein Leben zu geben. Das Kostbarste, was wir Menschen eigentlich haben, unser eigenes Leben. Und heute, 2000 Jahre später, gibt es eine Gemeinde weltweit. Und sie wächst und wächst. Von den Inseln des Pazifiks bis zu den Eismeerküsten Sibiriens. Überall gibt es Nachfolger Jesu. Von der Südspitze Afrikas bis nach Grönland. Von Feuerland bis Alaska. Ist das nicht faszinierend? Und gerade vor 2 Tagen habe ich einen Bericht gehört, dass es in China eine Bewegung gibt, dass man in den nächsten Jahren 100.000 Missionare in China ausbilden würde und man möchte die entlang der Seidenstraße bis nach Jerusalem senden. Unvorstellbar. Die sind alle in Abendbibelschulen, die gehen normal ihrem Beruf nach und lernen am Abend, wie sie Missionare werden können. Und ein Unterrichtsstoff ist, wie gründe ich im Gefängnis eine Gemeinde. Das war bei uns nicht Thema in der Ausbildung, bei euch. Unvorstellbar. Wie gründe ich im Gefängnis eine Gemeinde? Weil die Christen in China sagen, Gefängnis kennen wir. Das ist nichts Neues für uns. Und wenn sie uns Gefängnis sperren, das sind wir gewohnt. Und es ist wirklich faszinierend, was im Moment auf dieser Welt geschieht. Unter uns sind einige Leute, die nicht aus dem europäischen Hintergrund kommen. Ein Wunder Gottes, ein Frucht des Leidens und Sterbens Jesu. Millionen und Abermillionen Menschen bekennen, wir haben den Weg zu Gott gefunden. Am Kreuz wurde unsere Sünde vergeben. Durch Jesus ist unser Leben heil geworden. Wir haben Sinn und Inhalt und Erfüllung unseres Lebens gefunden. Und wenn wir dann einen Blick in die Offenbarung werfen, in Offenbarung Kapitel 7 heißt es, wird Johannes eine Vision geschenkt und er sieht eine unzählbar große Schar aus allen Völkern, Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes versammelt, alle in weißen Kleidern. Das ist das Ziel der Weltgeschichte, die Frucht des Leidens und Sterbens Jesu. Wisst ihr, was das Größte ist? Das Allergrößte, wenn du und ich, wenn wir da dabei sein dürfen, dabei stehen werden, oder? Hat sich das Sterben Jesu gelohnt? Ja. Und nochmals ja, Millionen Menschen würden das bezeugen. Hat es sich für dich gelohnt? Das musst du selbst entscheiden. Es ist für dich geschehen und du darfst es für dich in Anspruch nehmen. Der zweite Gedanke, durch Verlust zum Gewinn. Nun sagt Jesus ganz deutlich, was Glaube eigentlich ist. Es ist Vertrauen zu ihm, dem Herrn aller Herren. Er schenkt die Erfahrung der Vergebung, er gibt ein sinnerfülltes Leben und eine tiefe Freude in unser Leben. Glaube ist aber auch das andere, nämlich Gehorsam seinem Wort gegenüber. Und Jesus sagt, wer zu mir gehören will, der muss bereit sein, diese meine Einstellung zu übernehmen. Auch für die Seinen gibt es nur einen Weg in dieser Welt. Der Weg des Weizenkorns. Der Weg der Selbstaufgabe. So heißt es in Vers 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ein Wort, das nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Was meint Jesus damit? Es bedeutet nicht unbedingt physischen Tod, das Leben zu verlieren, sondern, wiewohl das schnell kommen kann und es immer wieder in der Geschichte gegeben hat und immer noch gibt, dass die Christen zu den Sündenböcken gemacht werden, von Nero in Rom bis zu Tokugawa Ieyasu in Japan und zu manchen anderen Christenschlechtern in der Geschichte. In Nordkorea, in Nigeria, wir haben ja die Nachrichten immer wieder vor uns. Ja, auf dieser Welt verlieren Christen leicht und schnell das Leben. Aber das Leben verlieren, das Leben hassen, was meint Jesus damit? Jeder lebt doch sein Leben und jeder hängt an seinem Leben und freut sich an den schönen Dingen des Lebens. Das Leben verlieren und das Leben hassen, was meint Jesus damit? Es gibt eine Stelle im Alten Testament, mit der man versuchen kann, dieses Bild zu erklären. 5. Mose 21, Vers 15 heißt es, das ist von der Ungeliebten oder der Gehassten die Rede. Also wenn ein Mann eine zweite Frau genommen hat, weil die erste keine Kinder bekommen hat, war das im Alten Testament möglich. Aber diese Frau durfte nie die Rolle der ersten Frau übernehmen und sie wurde die Ungeliebte oder die Gehasste bezeichnet. Nicht gerade ein schöner Titel für eine Frau, nicht? Aber das ist das Bild, das hier aufgenommen wird. Das heißt, die an die zweite Stelle gesetzt wird. Und das ist auch, was Jesus meint. Das Leben verlieren, das Leben hassen. Das heißt, wenn du mir nachfolgen willst, dann sei bereit, dich selbst an die zweite Stelle zu setzen. Und mich und meine Sache an die erste Stelle zu setzen. Im Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 33, der Bergpredigt, sagt es Jesus noch mit anderen Worten. Weißt du, was da steht? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Also setz das Reich Gottes und die Gerechtigkeit, die Gott schafft, an die erste Stelle. Und alles andere wird euch zufallen. Das heißt, dann werdet ihr auch im Leben nicht zu kurz kommen. Ich möchte es versuchen, dieses Bild nochmal auf andere Weise zu erklären. Wir kennen alle die Raupen und die Schmetterlinge. Das sind eigentlich dieselben Lebewesen. Ja? Und doch haben sie scheinbar nichts miteinander zu tun. Wenn man so eine Raupe auf dem Kraut sich durchfressen sieht und die Löcher, die die frisst und das, was sie hinterlässt, das sieht schon ganz schön eklig aus, oder? Oder ich finde die Rauben faszinierende, schöne Lebewesen. Manche haben auch noch so Haare, wo man sich entzündet, wenn man die Haut entzündet, die Haut reizt, wenn man sie angreift. Echt ekliges Zeug. Und dann irgendwann, wenn sie vollgefressen sind und satt sind, dann hängen sie sich irgendwo hin und sterben scheinbar, verpuppen sich. Nach einer gewissen Zeit bricht diese Puppe auf und es kommt dann wunderschöner Schmetterling zutage. Die Raupe jetzt sagen würde, aber ich will mich nicht verpuppen. Ich möchte als Raupe weiterleben. Dann wird sie wahrscheinlich essen und immer dicker werden, irgendwann platzen. Aber was hätte ihr Leben für einen Sinn? Keinen. Der Sinn ihres Lebens ist, zum Schmetterling zu werden. Wenn wir das übertragen, der Sinn unseres Lebens ist, für Gott in dieser Welt tätig zu sein, für ihn zu wirken, seine Schönheit abzustrahlen in dieser Welt, sein Licht hineinstrahlen zu lassen in dieser Welt, wie der Schmetterling etwas von der Schönheit der Schöpfung abstrahlt in dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Aber wir werden das nur, wenn wir durch diesen Verpuppungsprozess durchgehen. So ist es unser Leben als Christ. Das heißt, der schmerzhafte Prozess ist immer wieder Nein zu sagen zu der tiefsten Krankheit unseres Lebens, dem Egoismus, der sich durchsetzt, ohne Rücksicht auf Verluste, den eigenen Vorteil sucht, koste es, was es wolle. Das ist die eigentliche Krankheit dieser Menschheit. Und wir sind auch als Christen nicht davor gefeit, immer wieder uns an dieser Krankheit zu infizieren. Und wo wir das lernen, das zu verneinen und immer wieder Gottes Sache in die erste Stelle setzen, da beginnt das, die Raupe zum Schmetterling zu werden. Es gibt da schon drastische Beispiele in der Missionsgeschichte. Basler Mission, stand der Direktor vor einem Abschlussjahrgang und sagte: Wer von euch möchte an die Goldküste gehen? Westafrika. Stille. Wir wussten, die vor 2, 3, 4 Jahren gegangen sind, die leben schon alle nicht mehr. Malaria, Gelbfieber und was so alles die Europäer wirklich sterben hat lassen wie Fliegen. Und dann fragt er ein zweites Mal: Und wer ist bereit zu gehen, wenn wir ihn im Auftrag Jesu senden? Und da ist fast die ganze Klasse vorgetreten. Wir sind bereit zu gehen, wenn es das Reich Gottes und die Sache Jesu erfordert. Ich hatte sehr beeindruckt, vor kürzlich zu hören von jemand aus Afrika, die größte Kirche in Nairobi, eine Riesenkirche, Kathedrale. In dieser Kirche gibt es bunte Fenster. Ja, so wie man es bei uns auch in den Domen hat, bunt bemalte Fenster. Aber da sind keine heiligen Bilder drin, sondern das sind die Bilder der ersten beiden deutschen Missionare in der größten Kathedrale in Nairobi, die dort geweckt haben. Menschlich gesprochen war ihr Leben sinnlos. Die haben keine 20 oder 30 Leute getauft. Aber sie haben den Grundstock gelegt für eine Gemeinde Jesu in Afrika, die wächst und stärker wächst als in Europa. Der dritte Gedanke: durch Dienst zur Ehre. Vielleicht ein bisschen salopp gesagt, aber der Weg Jesu war ein Weg des Dieners. Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und explizit macht das Jesus seinen Jüngern deutlich am letzten Abend, mit denen er mit ihnen zusammen war und er ihnen einen nach dem anderen die Stinkefüße gewaschen hat. Das waren es nämlich, wenn die den ganzen Tag in der Hitze Israels unterwegs waren. Wer mir nachfolgen will, der soll bereit sein zum Dienen. Jesus nimmt seine Leute mit auf den Weg des Dieners. Nachfolge heißt ihm dienen, heißt mit ihm anderen dienen und heißt durch ihn der Welt zu dienen. Dienen ist ja heute in unserer Sprache fast ein Fremdwort geworden. Schlagt mal die Zeitung auf, ob ihr noch das Wort dienen öfter findet. Es ist ein Fremdwort in unserer Sprache geworden. Es geht nicht um dienen, es geht um verdienen. Es geht um Erfolg, um Vorwärtskommen, Karriere. Oft auch bei uns Christen. Nichts gegen Erfolg, nichts gegen Karriere, nicht gegen Vorwärtskommen. Das ist nicht unwichtig im Leben. Die Frage ist, was hat Priorität, was steht an erster Stelle? Ich denke, es ist ein unbedingtes Muss, dass wir als einzelne Christen, jeder Einzelne für sich von dieser Dienstmentalität Jesu lernen. Dass wir als Gemeinde neu lernen, was es heißt, dienen. Gott in dieser Welt zu dienen. An den Menschen, die er möchte, dass wir ihnen dienen. Eine Gemeinde, die dient, wird attraktiv nach außen. Auf sie werden Menschen aufmerksam. Ja, und die größte Verheißung macht uns Jesus hier. Ich finde es so schön. Wer in meiner Kraft mir dient, den wird mein Vater ehren. Du treuer Knecht, geh ein in deines Herrn Freude. Du treue Dienerin, geh ein zu deines Herrn Freude. Das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir den Himmel verdienen muss. Wie mir hier in Österreich jemand mal sagte, wissen Sie, den Himmel muss man sich sauer verdienen. Nein, den bekomme ich geschenkt. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Das kann ich mir nie verdienen. Aber dienen aus Dankbarkeit für Golgatha, darum geht es. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinde vom Heiligen Geist die Augen öffnen lassen, wo Menschen sind, die unseren Dienst brauchen. Ich hatte es so fasziniert, und damit möchte ich schließen, ich habe von einer Gemeinde in den USA gehört, die haben immer so ein Gemeindewochenende gehabt, Mitarbeiterwochenende, waren 300 Mitarbeiter dabei. Die Kategorien in Amerika sind ein bisschen anders. Und eine Einheit an diesem Mitarbeiterwochenende war immer Think of a pink moon, also denk an einen rosaroten Mond, sprich träum mal von etwas, was es nicht gibt. Und aus diesem Think of a pink moon, sagte der, der uns das vorgestellt hat, ist jedes Mal, also da wurden dann Ideen zusammengetragen, was einfach die Leute so spontan in den Raum gestellt haben. Brainstorming nennt man das, glaube ich, in modern Deutsch. Und er sagte, aus jedem dieser Wochenenden ist etwas, eine oder zwei Dinge entstanden, die praktikabel waren. Da kam zum Beispiel die Idee auf, wir könnten ja, Gott hat Menschen aus Laos in unsere Gegend gesendet, wir könnten ja ein Programm für diese Menschen aus Laos machen. Sie haben dann angefangen, diese Laoten, Flüchtlinge aus Laos einzuladen. Und daraus entstand eine Partnerschaft in Laos. Und daraus entstand, dass ein Ehepaar aus der Gemeinde dort nach Laos gegangen ist. Vielleicht braucht man das. Think of a pink moon. Das war auch mal über einen rosaroten Mond nachdenken und zu zeigen, Herr, wo können wir mit den Gaben, die du uns gegeben hast, Menschen dienen? Ich kann euch das nicht vorsagen. Ihr könnt es mir nicht sagen, wie ich das machen muss, aber da dürfen wir ruhig kreativ sein. Ich fasse nochmal zusammen. Geheimnis neuen Lebens, das erste, ach, das könnt ihr ja für mich tun, durch Tod zum Leben, durch Tod zum Leben, zweitens, durch Verlust zum Gewinn und das dritte, durch Dienst zur Ehre.